beten, noch zum Anfang. Vater im Himmel, ich danke dir von Herzen, dass du da bist. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, wo wir nicht müssen mit unserem Denken erschaffen oder aufrechterhalten. Vater, ich danke dir, dass du lebst. Und ich bitte dich für die Zeit, die wir hier zusammen sind, dass wir dich neu erleben dürfen. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir hier zusammen sein können. Du siehst, wie unsere letzte Woche war. Oder der Morgen, die paar Minuten, bevor wir zum Haus aus sind. Du weißt, was uns beschäftigt. Du kennst die Momente, die uns Freude gemacht haben in der letzten Woche. Du siehst auch die Momente, die uns vielleicht jetzt noch beschäftigen. Du siehst auch die Gedanken, die wir uns vielleicht machen über das ganze Leben. Und ich möchte einfach hier Danke sagen, dass du immer dich erwiesen hast als der, wo es sich lohnt, zu vertrauen. Und ich bitte dich, Herr, für den Morgen, dass wir dich auf eine Art und Weise neu erleben können, wo uns Mut macht, dass wir auf dich schauen und dir vertrauen. Und dass wir in unserem Herzen zutiefst überzeugt sind, dass es keine Dummheit ist. Auch wenn vielleicht andere manchmal sagen, du bist doch dumm, wenn du einem Gott vertraust. Ich lade dich ein, Herr, bitte red du zu uns, red du auch zu meinem Leben. Jetzt, wenn wir zusammen sind, im Namen Jesu. Amen. Genau, wir haben ja, im Interview jetzt für Tom, wir haben eigentlich in den letzten 10 Jahren auch viel dürfen erleben. Ich war ja Pastor in Hallau. Wir sind nach diesen 3 Jahren, sind wir für 4 Jahre auf dem OM-Schiff gewesen, auf der Logos Hope. Ich war dort verantwortlich für alles nicht-technische Training, also Glaubensinhalt, Lebensschule, interkulturelle Studien und zum Management und Betriebswirtschaft, also Management und Organisationspsychologie. Einfach, weil wir ja dort so zusammen lebt. Und sind nachher zurückgekommen in die Schweiz. Ich war Pastor in der Crisona Art für fast 4 Jahre und habe nebenbei ein Studium gemacht an der Hochschule Luzern. Und jetzt arbeiten wir bei Tierfund. Und ein grosser Unterschied jetzt von Tierfund zu den anderen Organisationen, die ich gearbeitet habe, ist, dass wir nicht explizit eine Missionsorganisation sind. Ich habe das mit Christian noch besprochen und gesagt, es ist schön, wenn ihr uns einladet für einen Missionsgottesdienst. Aber Tierfund an und für sich ist ja nicht in dem Sinne eine klassische Missionsorganisation, wo Gott und sagt, wir gründen evangelisieren und Gemeinden gründen. Wir haben zwar eine Mission, über das habe ich ja schon erzählt, aber wir sind nicht so eine klassische Missionsorganisation. Und das bringt uns immer wieder in ein Spannungsfeld. Wir haben zum einen haben wir öffentliche Mittel, die wir umsetzen dürfen, von der Schweiz. Und das ist eher eine säkulare Welt. Und dort sind wir so unter dem Generalverdacht, dass wir zu fromm sind. Und andererseits haben wir ganz viel Unterstützung aus dem christlichen Sektor. Aber innerhalb von dem christlichen Sektor gibt es auch Leute, denen sind wir zu weltlich. Und das ist ein Spannungsfeld für uns, für die Tierfund. Mir gefällt der Punkt, das zwischendrin sein, weil es ermöglicht, zum Brücken zu bauen. Ich darf in Gremien sein, wo ich wahrscheinlich nicht sein könnte, wenn wir jetzt einfach so eine klassische Missionsorganisation wären. Und handherum gibt es ganz viel, wo ich sage, wir Christen können auch aus der säkularen Welt lernen. Weil die sind auch nicht dumm, die haben auch Erfahrung. Und so bin ich häufig in einer Position, wo ich auch mal provokativ fragen kann, die eine Seite, warum nicht mal davon ausgeht, dass es einen Gott gibt? Und auf der anderen Seite auch zu sagen, nicht alles, was geistlich tönt, ist auch geistlich. Und je nachdem, wo ich das erzähle, habe ich entweder Freunde oder Finde. Und das merkt man natürlich zum Teil im Fundraising, oder? Wenn man ein bisschen so, wie der Fisch noch Vogel ist, oder? Dann merkt man, dann zögern die Leute wahrscheinlich eher noch Geld zu geben. Im säkularen Bereich hören wir dann häufig, ihr seid gut aufgestellt, aber ihr seid uns zu fromm. Und dann hankerum auf der frommen Seite gibt es auch Leute, die sagen, ja, ihr macht sicher gute Arbeit, aber irgendwie ist es wie zu weltlich. Aber das Brückenschlagen, ich finde, das ist unwichtig. Auch das Zwischendrinnen stehen. Weil, wenn ich etwas gelernt habe in den letzten 10 Jahren, ist, dass Lernen eigentlich immer zwischen 2 gegensätzlichen Polen stattfindet. Im Dialog. Man hat eine Meinung, man hat eine Gegenmeinung. Man soll sich die nicht gegenseitig unterstellen, sondern man soll im Dialog voneinander lernen. Und der Dialog, wenn der stattfindet, dann findet auch hilfreiches Reflektieren statt. Und auch Nach- und Umdenken. Und das ist für Veränderung der Schlüssel. Umdenken ist der Start für richtige und nachhaltige Veränderungen. Und wenn wir doch ehrlich sind, dann merken wir, dass eigentlich das Leben selber nicht nur im Spannungsfeld stattfindet, sondern das Leben selber ein Spannungsfeld ist. Links, rechts, Norden, Süden, Osten, Westen. Bekannt, fremd, alt, jung. Motivation, Überforderung. Können, wollen, Sicherheit, Risiko, arm, reich. Das sind alles Spannungsfelder, in denen wir unser Leben meistern müssen. Und ich bin christlich erzogen worden. Ich bin auch in Gemeinde. Bei der Sonntagsschule hat man dann noch gesagt, ich bin die Jungschar, ich bin die IG, Theologie studiert. Ich habe viel Luft eingeschnuffert und gemerkt, wenn man dann Christ ist und als Christ in dieser Welt, in diesen Spannungsfeldern leben will, dann kommen noch zusätzliche Spannungsfelder dazu. Es gibt ganz viele, aber zwei so gegensatzbar, wenn man es so sagen darf, kommen wir immer wieder in die Quere. Und das ist geistlich und weltlich und beten und handeln. Zwei Sachen, die einander häufig gegenübergestellt werden, die stark zusammenhängen. Aber ich merke, der Grundgedanke, den ich habe, die Grundidee, mit der ich an diesen Begriff hingehe, die steuert und prägt ganz stark, wie ich lebe und wie ich das Leben erlebe. Das ist ein Spannungsfeld. Und wichtig, die Grundidee. Ich will das ein bisschen aufzeichnen, weil es geht ja auch darum, wie, ich habe gesagt, Umdenken ist der Schlüssel für richtige Veränderung, für nachhaltige Veränderung. Aber wie funktioniert das denn mit unserem Denken? Die Art und Weise, wie wir etwas sehen, grundsätzlich, das beeinflusst uns in unserem Denken. In der Art und Weise, wie wir unser Leben einrichten. Wir sagen dem ja eigentlich Hypothese, ich sage dem auch gerne Grundgedanken oder Idee. Und je nachdem, mit was für einem Grundgedanken wir an etwas hingehen, wird das prägen, wie wir unser Leben planen oder was für Methoden wir brauchen zum Leben. Wir richten uns an dem aus. Das heisst, so wie wir denken und wie wir planen, so werden wir automatisch auch handeln und unsere Handlungen führen zu bestimmten Resultaten. Jetzt, ihr habt es alles erlebt. Wir planen, wir handeln, wir erwarten bestimmte Resultate und dann treffen die Resultate nicht ein. Wir erreichen die nicht. Und was machen wir nachher eigentlich aus dem FE raus? Wir sagen, wir brauchen einen anderen Plan und eine andere Methode. Und dann fangen wir wieder an zu handeln und dann siehe da, wir erreichen trotzdem nicht die Resultate, die wir wollen. Und das Problem ist nicht, dass wir nicht gewissenhaft an die Arbeit würden, sondern das Problem ist dann häufig, dass eigentlich unsere Grundvoraussetzung eine falsche ist. Ein Beispiel. Ihr lauft und dann trefft ihr jemanden, den ihr kennt. Nein, ich mache ein Beispiel aus dem Leben. Ich muss es so machen. Auf der Logos Hope bin ich daheim gewesen, unter 350 Leuten. Wir haben Kabinentüren aufgemacht, wir waren unter 350 Leute gewesen. Und ich mag mich erinnern, An einem Morgen, wo ich zum Dining Room, oder zu, dort, wo wir gegessen haben, gelaufen sind, und wenn er das laufen, dann laufen er 2 Minuten durchs Schiff und dann begegnen schon 100 Leute. Und das war ein Morgen gewesen, und dann merke ich, ich bin gelaufen, der hat mir nicht Grüezi gesagt, der hat am Boden geschaut und ich vorbeigelaufen bin und so weiter. Und habe mir dann überlegt, wieso ist jeder gegen mich? Und ich bin völlig kaputt gewesen. Und nachher habe ich mich zurückgezogen an einen Ort. Und nachher habe ich überlegt, ja, wer sagt mir eigentlich, dass die Leute gegen mich sind? Niemand hat mir etwas gesagt. Es hat einfach ein oder zwei nicht Grüezi gesagt. Er hat gesagt, ja gut, vielleicht bin ich mich ja selber am Austricksen. Er hat gesagt, ja gut, also das teste ich jetzt. Jetzt laufe ich raus und sage, hey, die Leute mögen mich. Bin weitergelaufen und nach 2 Minuten bin ich überzogen gewesen, dass die Leute mich mögen. Einfach weil ich meine Grundeinstellung geändert habe. Jetzt hätte ich natürlich ganz viele Sachen machen können, dass die Leute mich mögen. Und vielleicht wäre das Resultat nicht das Resultat gewesen, das ich mir erhofft habe, weil einfach die Grundvoraussetzung falsch war. Und dort fängt Umdenken richtig an. Wo wir unser Denken überprüfen und anfangen umdenken. Jetzt ein Beispiel. Überleg mal. Du betest ganz stark für etwas und es passiert nichts. Das erste Szenario. Ein zweites Szenario. Du bist ganz fleissig motiviert, du bist gewissenhaft und du gehst voll Tatendrang an eine Arbeit und der Erfolg stellt sich nicht ein. Jetzt meine Frage an dich. Wie erklärst du dir das von der geistlichen Seite her? Überleg mal. Ich mache jetzt nicht mit Handzeichen. Aber ich frage mal, wer hat sofort gedacht, nicht gesehen heisst nicht, dass Gott nicht am Werk ist? Also wenn ihr so erzogen worden sind und aufgewachsen sind wie ich, dann wird das vermutlich einer der ersten Sätze sein, der dir in den Kopf schiesst. Nicht gesehen, also bet uns passiert nicht. Man sagt, nicht gesehen, dass etwas passiert, heisst nicht, dass Gott nicht handelt. Mit dem zweiten Beispiel. Wenn sich der Erfolg nicht einstellt, dann ist es nicht ein Zeichen, dass man auf dem falschen Weg ist. Ich sehe ein paar sind am Schmunzeln. Vielleicht der eine oder andere hat das gedacht. Was steht eigentlich denn? Wir können die Sätze eigentlich weiterziehen. Den ersten Satz können wir dann weiterziehen und sagen, nicht gesehen heisst nicht, dass Gott nicht handelt. Folglich ist Handeln ein Zeichen von Unvertrauen. Also weiterbeten. Und beim zweiten Szenario wäre dann, wenn sich der Erfolg nicht einstellt, dann ist es ein Zeichen, dann ist es nicht unbedingt ein Zeichen, dass man auf dem falschen Weg ist. Also, Pause machen ist ein Zeichen von fehlendem Durchhaltevermögen. Könnten wir folgen? Oder ist es ein bisschen kompliziert? Wir sind am Nicken. Das ist ein gutes, das heisst ja in der Schweiz, oder? Mir geht es nicht darum, zu sagen, was ist jetzt richtig und falsch. Es nehme ich jetzt, ja nein, ich darf nicht fragen. Aber der Punkt ist zu zeigen, was war die Grundannahme von beiden Antworten? Die Grundannahme von beiden Antworten war, ich habe nichts falsch gemacht. Das ist die Grundannahme. Ich habe alles richtig gemacht. Ich habe nichts falsch gemacht. Klar, ich habe jetzt ein bisschen austrickst, oder? Ich habe euch auch nur die 2 Optionen gegeben. Vielleicht hat der eine oder der andere noch eine 3. Option gehabt oder eine 4. Aber was ich damit sagen will, ist, wenn ihr diese Überzeugungen habt und die sind vom Geist gewirkt, dann ist das super. Das ist mega stark. Nur meine Erfahrung ist, obwohl ich mit Gott unterwegs bin und will sein und manchmal noch mehr mit Gott unterwegs will sein, als ich bin, Und Gott suchen, dass es manchmal eben nicht wirklich so klar ist, was ist jetzt wirklich vom Geist. Und dann habe ich gemerkt, dass es für nachhaltige Veränderung extrem hinderlich ist, wenn dann letztlich die Erklärung, die ich mir gebe, einfach nur aus einer Prägung, aus einer Erziehung oder einer bestimmten Kirchenkultur begründet wird. Wenn es einfach eine vergeistlichte Denkhaltung ist. Weil wenn das der Fall ist, dann wird es der Glaube sein, der manchmal zu Passivität führt, obwohl Handlungen gefragt sind. Dann wird es dein Glaube sein, der dich anspornt, im Moment, wo es vielleicht dran wäre, zum still sein und hören. Es klingt zwar sehr geistlich, aber im Kern ist es dann unwahr. Und was unwahr ist, kann nicht vom Geist sein. Ich erzähle euch da einfach, weil ich habe gelernt, also ich finde, es ist wichtig, dass man auf andere hört, unbedingt. Aber wir sollen auch prüfen. Aber wir sind so getrimmt, oder ich habe das erlebt im Leben, wir sind so getrimmt mit den 100 frommen und guten Ideen auf einer Seite und Konzepte, die man lernt. Und dann haben wir die 100 frommen und guten Ideen und Ratschläge, wo man manchmal auch hat von der anderen Seite. Und was wir nie gelernt haben, ist in der Mitte zu sein und zu hören, wenn Jesus sagt und in der Mitte steht und sagt, jetzt hörst du auf mich und machst, was ich dir sage. Und dann bin ich verwundert, wenn keine Veränderung stattfindet in meinem Leben. Und wenn aufs Mal Gott etwas für mich wird, wo ich sage, ich glaube, ich kann mich nicht wirklich darauf verlassen. Weil im tiefen Inneren sehe ich ja eigentlich das. Im Englischen sage ich häufig, not everything that sounds Christian is Christ-like. Nicht alles, was christlich tönt, ist auch gemäß Christus. Jetzt, warum ist mir das so wichtig? Warum erzähle ich das eigentlich? Ist eigentlich einfach. Ich gehöre auch zu einer Glaubensgemeinschaft. Ich glaube auch, dass Jesus von Nazareth der verheißene Messias war, dass er gestorben ist am Kreuz, auferstanden. Ich glaube auch an die verändernde Kraft vom Heiligen Geist. Und ich finde es auch cool zu sehen, dass häufig Kirche, Gemeinschaft von Gläubigen, ein entscheidender Schlüsselfaktor sind an einem Ort, dass in ganzen Regionen nachhaltige Veränderungen stattfinden können. Weil Kirche das Denken der Menschen prägt. Und was mir sehr wehtut, ist zu sehen, dass es auch Orte gibt, wo Kirche und ihre Theologie und die Grundvoraussetzungen, wo die Gläubigen einander gegenseitig immer wieder bestätigen, der Hinderungsgrund sind, dass Entwicklung überhaupt stattfindet. Und häufig hat es damit zu tun, dass geistlich und weltlich Beten und Handeln gegeneinander ausgespielt wird. Ein Beispiel. In Uganda. Ich war kürzlich in Uganda. Wir haben mehrere Projekte in Uganda, an vier Orten, an drei Orten läuft das ganz super. Aber an einem Ort sind wir gesehen und wir gesagt haben, das können wir nicht mehr unterstützen. Wir sind dort in einer Diözese von einer Kirche und wir haben gemerkt, da findet keine Entwicklung statt. Und je mehr, dass wir gebohrt haben, desto mehr haben wir gemerkt, es ist eigentlich das Grunddenken der Leute, das von der Kirche geprägt wird. Und das hat eigentlich schon geschichtlich seinen Grund. Oder? Seit der Kolonialisierung hat man gesagt, schaut, hier kommen auch Kirchen und Gott schenkt euch Geld. Und was machen die Leute heute, wenn sie Geld brauchen? Sie beten, Gott gibt mir Geld. Und das hat damit zu tun, dass man nicht ehrlich war, weil es ist nicht Gott war, der das Geld gegeben hat. Ich sage unseren Leuten, wenn ich sie treffe, es ist nicht Gott, der euch Geld gibt. Gott bewegt Herzen von rechten und echten Menschen in Europa, die arbeiten, die tun ein bisschen von ihrem Geld auf die Seite, dass ihr in Zukunft starten könnt. Aber es ist nicht Gott, der euch Geld gibt. Es sind Menschen, die euch Geld geben und Gott bewegt ihre Herzen. Dann geht es weiter und sagt, ja, deine Identität soll ja nicht, soll sich nicht nähren aus deinen Erfolgen. Das ist eigentlich wahr. Aber der zweite Teil vom Satz ist dann, das heisst, wenn du fleissig bist, dann zeigst du ganz klar, dass deine Werte am falschen Ort sind. Oder es ist nicht Gott, wo dir deine Arbeit gibt. Es ist nicht dein Intellekt, wo dir deine Arbeit gibt, sondern Gott gibt dir deine Arbeit. Nebensatz, wenn du fleissig bist in der Schule, dann zeigst du damit, dass du Gott nicht vertraust. Und dann heisst es in der Bibel, selig sind die Armen, bleibet gesegnet. Und das tönt, ich fühle mich manchmal so ohnmächtig, weil das zum Teil so fromm tönt. Und im Kern raubt es den Leuten Leben und Möglichkeit, sich zu entwickeln. Wer sein Leben selber in die Hand nimmt, vertraut Gott nicht. Das ist nicht vom Geist. Das ist dumm. Und im Spannungsfeld, das ich erlebe in unserem Job, bist du in Gremien, in der säkularen Welt und triffst auch fromme Kreise, da kann ich mir auch überlegen, was ist eigentlich die Botschaft für jede Seite? Und eine Botschaft, die ich die letzten 4 Jahre einfach umkatschen bin, ist auch eine für uns als Fromme, wo wir sagen, lasst uns doch ehrlich mal uns anschauen als Teil der Gesellschaft. Weil wir können jetzt von Uganda reden, aber die Konzepte zum Teil haben wir ja hier auch. Dass wir aufgrund von einem bestimmten Grunddenken handeln, ohne dass wir das jemals hinterfragen. Ich habe ein paar Beispiele. Und ich meine das wirklich nicht, das ist mir wichtig, ich meine das nicht anklägerisch. Ich bin selber auf dem Weg in meinem Leben, um zu schauen, wo sind die Sachen. Und ich glaube auch, manchmal einfach hoffe ich, dass irgendwie ein neuer Weg auch eingeschlagen werden kann in gewissen Sachen. Zum Beispiel, ich bin sehr geprägt worden von dem Bild, der breite und der schmale Weg. Das ist eine Bibelstelle, wo davor redet, der breite und der schmale Weg. Das müssen wir gar nicht dementieren, das steht in der Bibel. Aber das Bild, das gemalt wurde zu dem, das sieht man nie in der Bibel. Das Bild, das ich mitbekommen habe, ist, man hat ein Bild von einem grossen, breiten Weg, der irgendwie in die Richtung läuft. Und dahinter hat es Höllenflammen. Und dann hat es einen kleinen, schmalen Wanderweg, der hier geht zu einem schönen Kirchli, der läutet. Ich sage nicht, wie du das Bild vom breiten und dem schmalen Weg sollst für dich interpretieren. Das ist allein deine Sache. Nur ich sage dir, je nachdem, ob du das Bild hast oder ob du ein Bild hast vom breiten und dem schmalen Weg von einer breiten Spur, auf der alle Menschen laufen, Richtung Ende der Zeit, und deine Spur nicht die ganze Breite beinhaltet, sondern vielleicht eine schmale Spur, wo du neben allen Optionen freiwillig wählst, je nachdem, was du für ein Bild hast von dem breiten und dem schmalen Weg, wird darüber bestimmen, ob du dich von dieser Gesellschaft isolierst oder ob du dich in dieser Gesellschaft engagierst. Thema neue Welt und Entrückung. Ich habe mich sehr stark mit dem auseinandergesetzt. Ich sage euch nicht, dass ihr glauben müsst. Nur was ich gelernt habe, ist, das Thema neue Welt, Offenbarung 21, der Begriff neu, das ist sich Theologie nicht klar, ob er bedeutet ganz neu oder erneuert. Weil er kommt gleich viel vor in jeder Bedeutung in der Bibel. Und Welt ist der gleiche Begriff für die Schöpfung. Je nachdem, ob du glaubst, dass Jesus kommt beim zweiten Wiederkommen und uns wegnimmt an einen ganz neuen Ort, oder ob er da hinkommt, seine Herrschaft aufrichtet und mit uns zusammen die Welt erneuert, wird beeinflussen, wie du heute den Nöten der Welt begegnest. Weltbevölkerung, extreme Armut, Umweltverschmutzung. Je nachdem, was du denkst, wird dich beeinflussen, wie du dich in dieser Welt engagierst. Ich habe Leute, die sagen, das kann nicht sein, dass ihr Menschen helfen, ohne ihnen das Evangelium zu verkünden. Weil es ist besser, es kommt einer mit einem hungrigen Bauch in den Himmel, als mit einem vollen Bauch in die Hölle. Wer das sagt, ist noch nie in einem Flüchtlingscamp unter 650'000 traumatisierten Leuten gestanden. Wenn ihr das mal seht, dann ist fertig mit diesen schönen, frommen, theologischen Sätzen. Was wir sehen, ist, dass ein hungriger Bauch keine Ohren hat. Und dass Jesus vor dem Predigen auch Leute verköstigt hat. Je nachdem, wie wir tragen, das Thema Entrückung. Ich glaube an die Entrückung, wenn Jesus das zweite Mal sichtbar wiederkommt, heisst in der Bibel, wir werden ihm entgegengerückt werden. In der Theologie ist völlig biblisch und legitim, man kann das modal oder geografisch verstehen. Geografisch wäre, wir werden ihm entgegenentrückt. So wie er gegangen ist, wird er wieder kommen. Wir werden ihm geografisch entgegenentrückt. Jetzt in der Sprache, in der griechischen Sprache, kann man das absolut auch modal übersetzen und sagen, man wird im Wesen ihm entgegengerückt. Was würde bedeuten, dass wenn Jesus wieder kommt, werden wir entrückt ihm entgegen, dass wir umgewandelt werden in sein Wesen. Und es ist keine Aussage über einen geografischen Ort. Ich sage nicht, dass ihr glauben müsst. Ich sage nur, je nachdem, was ihr denkt, ob Jesus da hin zurückkommt oder ob wir noch immer ganz anders hingehen, wird euer Handeln bestimmt. Entweder wird es eine Bekehrungsjagd, wo man fast auf eine penetrante Art und Weise versucht, Tickets für den Himmel zu verkaufen oder zu verschenken. Wo zum Teil vielleicht Beziehungen sogar kaputt macht, weil nicht Beziehungen, die kaputt sind, gefördert werden, sondern die Leute nur noch als Bekehrungsobjekt gesehen werden. Und es nachher eben zu so Aussagen kommt. Es ist besser, es kommt jemand hungrig in den Himmel, als mit einem vollen Bauch in die Hölle. Ein drittes Bild ist, und das ist aber nicht in der Bibel, so viel mir bekannt ist, aber es hat immer geheißen, lass Jesus der Captain von deinem Leben sein. Ich finde den Satz gut. Nur, was ich auf der Logos Hope gelernt habe, ist, dass der Captain nicht der ist, der das Schiff steuert. Es ist der Steuermann, der das Schiff steuert. Und der Captain gibt den Kurs an. Je nachdem, wie du das verstehst, Jesus, dein Captain, wirst du ein passives Leben führen oder du wirst dein Leben in die Hand nehmen und selber steuern. Mit der Entscheidung, welchem Kurs du folgen willst. Auch hier, was hier als geistlich und weltlich bezeichnet wird, wird unser Handeln, Verhalten beeinflussen und auch, ob wir einfach nur beten oder auch handeln. Kommen wir zurück zu diesen Fragen. Überleg mal. Nach all dem jetzt. Du betest für etwas und es geht einfach nicht vorwärts. Wie wäre es, statt einfach zu sagen, ich muss halt glauben, dass Gott am Werk ist, auch wenn ich nichts sehe, dass du betest und Gott fragst, Herr, kannst du mir nicht bitte zeigen, was ich tun kann? Oder mal überlegen, was würdest du tun, wenn man dir aufs Mal die Verantwortung geben würde für das? Für das, was dich im Herz bewegt? Ich finde die Geschichte von Nehemia so cool, weil sich beim Nehemia geistliches Denken und praktisches Handeln in dieser Welt einfach vereint. Auch das Beten und das Handeln. Wir haben hier in der Allianz-Gebetswoche, ist mit Nehemia angegangen. Und ich finde das so cool, einfach kurz den Abriss von seiner Geschichte. Er gehört den Zustand von Jerusalem. Und es bewegt ihn sehr und er brüllt und er betet über diese Sache. Und dann kommt der Moment, wo der Königin, er war ein Mundschenk, wo der Königin fragt, was ist nicht gut? Das ist ein gefährlicher Moment für den Nehemia, das hätte ihn eigentlich das Leben kosten können. Aber Gott gibt Gunst und der König fragt, Nehemia, was ist los? Und der Nehemia sagt, wie soll ich glücklich sein, wenn meine Heimat in so einem Zustand ist? Der Tempel kaputt, Jerusalem, die Stadtmauern kaputt. Und dann fragt der König, was brauchst du? Was willst du machen und was brauchst du? Und dann finde ich es so cool, man sieht in der Geschichte von Nehemia, der hat nicht nur gebrüllt und gebetet, der hat geplant. Weil der hat dem Stegreif können sagen, was es braucht, wie viel Zeit, wie viel Material, was für Sand schreiben, dass es eine Armee braucht, die ihn beschützt, wie viel Holz das es braucht. Der hat sich auf, das finde ich so cool, überlegen, wenn ich etwas machen könnte, wie würde ich das anpacken? Und Gott schenkt Gunst und ihm die Möglichkeit, das aufzubauen. Und das finde ich so phänomenal, auch dann zu sehen, wie der Nehemia an die ganze Arbeit drangegangen ist. Das ist so ein Strategie, einer, der wirklich geistlich, mit einem geistlichen Ziel gehandelt hat, aber ganz praktisch auch überlegt hat. Ich meine, wer ist zuerst gebaut? Die Priester sind zuerst gebaut. Wo haben sie gebaut? Sie haben das Schaftor aufgebaut. Das Schaftor ist das Tor, wo man die Opfertiere einbringt für den Tempel. Die Priester haben als erstes dort angefangen. Und es ist auch cool zu sehen, dass bei ihm nicht nur darum gegangen ist, die Mauer aufzubauen. Man hört immer Nehemia-Mauer. Das war gar nicht sein erstes Ziel. Sein Ziel war eigentlich, dass der Tempel wieder funktionieren konnte. Und dass so ein Tempel funktionieren konnte, braucht es Infrastruktur. Eine Infrastruktur von einer Stadt. Und das hätte die Stadt nur bieten können, wenn die Stadtmauern intakt waren und Tore eingesetzt waren. Und das müssen wir uns auch bewusst sein, in der Entwicklungszusammenarbeit zum Beispiel. Wenn eine Region sich entwickelt, profitiert auch die Kirche davon. Wenn Frieden ist, ich habe kürzlich gehört, hat jemand gesagt von einer Kanzel, wenn jemand sich für den Frieden einsetzt, ein Christ, dann ist das Nachfolge. Wenn es die UNO macht, ist es gottloser Stolz. Ich bin dort gehockt, ich glaube, ich spinne. Und dann war es theologisch begründet, ja, der Frieden ist ja nicht nur die Absenz von Krieg, sondern der Frieden ist auch ein Frieden mit Gott. Natürlich stimmt ja alles, aber die Haltung, wenn es in einer Region geht, dann geht es auch der Kirche besser. Zweite Frage. Du bist fleissig und motiviert, voll Tatendrang und es klappt einfach nicht. Du bist fleissig, motiviert, voll Tatendrang und es klappt einfach nicht. Statt davon auszugehen, dass es einfach nur eine Frage ist vom Durchhaltevermögen, vielleicht tut es auch gut, mal innezuhalten und zu fragen, Herr, ist das noch der richtige Kurs, auf dem ich mich jetzt bewege? Oder was willst du mir zeigen, Herr? Habe ich etwas übersehen? Als letztes Beispiel, ich bin mit der Familie im Oktober, haben wir können so eine Amerika-Reise machen. Nicht ganz in unserem Budget gsi, aber ich hatte Meetings in Amerika und ich habe gemerkt, es ist gut, wenn wir einfach mal etwas zusammen machen. Wir haben uns, also ich bin von Phoenix auf LA geflogen, die Familie ist nachgekommen, wir haben dann so ein Wohnmobil gemietet und haben so eine Kalifornien-Tour gemacht. Und am ersten Tag sind wir aus Los Angeles rausgefahren und wir hatten das Ziel gehabt, so ein bisschen südöstlich im Joshua Tree National Park auf der anderen Seite vom Hügelzug zu übernachten. Und wir sind nicht aus dem LA rausgekommen. Wir haben 100 Meilen Stossverkehr gehabt, siebenspurig. Und ich habe das Gefühl gehabt, wir haben einfach Leim an den Pneu. Ich kenne die Hoffnung, jetzt ist es dann gerade fertig. Und es hat und hat nicht aufgehört. Und ich bin innerlich so sauer geworden, weil ich aufs Mal den Eindruck hatte, Gott will gar nicht, dass wir für sie kommen. Und ich bin richtig verrückt worden und habe innerlich gebeten, Gott, wieso willst du mir das vermiesen? Jetzt machen wir jetzt so einen Lupf, machen mal etwas als Familie zusammen und jetzt ist kaum der erste Tag und es geht nicht für sie. Wieso willst du uns das vermiesen? Wir sind viel zu spät am Abend am Anfang vom Joshua National Park angekommen. Wir sind etwa 5 Meilen in den Park hingefahren. Ich muss mir vorstellen, das ist so eine Hügelkette. Und statt da hinten sind wir dann da vorne gewesen. Wir haben nicht gewusst, wo wir sind. Wir sind im Dunkeln angekommen. Wir sind einfach so auf einem Seitenparkplatz, haben wir unser Wohnmobil abgestellt. Und sind da gewesen. Und nach 2 Stunden fährt es an von Winden. Und immer stärker. Und wir hatten so ein Slide-Out. Ich habe die mal liegen gelassen. Das Auto ein bisschen schlanker ist, dass es nicht mehr so angriffig war. Und ich dachte, ja, komm, das ist schon gut. Wir haben nochmal ins Bett gelegen. Und nachher ist es noch 10 Minuten gegangen. Und ist auf jedem Handy sind 4-mal Warn-SMS gekommen. Wir sollen sofort aus dieser Gegend raus. Es kommen die Springfluten. Ich bin dem Auto hineingehockt. Ich hatte keinen blassen Schimmer, wo wir sind. Und dann hat es angefangen zu winden und rütteln an dem Auto. Und dann ist der Moment gekommen, wo es nicht mehr gerüttelt hat am Auto, sondern nur noch geschoben. Und also, heute lachen wir darüber. Aber ich habe erst 2-mal in meinem Leben so Angst gehabt. Ich habe 3/4 Stunde geschrauen wie am Spiess und Gott um Hilfe gefleht. Und mit dem Denken, jetzt kippt dann das Auto, die Scheiben brechen ein und die Flut geht über uns ein. Und das war es mit unserer Familie. Und das, was einem durch den Kopf geht, die ganze Verantwortung und wo habe ich denn meine Leute hingeführt und Zeug und Sachen. Und dann hat es aufgehört nach 3/4 Stunde. Nachher hat es nochmal angefangen, dann hat es wieder aufgehört. Am nächsten Morgen sind wir zum Auto aus und wir haben um unser Auto herum solche Gräben gehabt. Das ist einfach so, wo das Wasser, der Sand und alles weggespült hat. Schön um unser Auto herum. Dann sind wir im Auto weitergefahren, 2-3 Meilen, und dann kommt uns der Ranger entgegen. Also wir sind richtig dort hingefahren, und wir wollten eigentlich ursprünglich über Nacht, und dann kommt der Ranger uns entgegen, lässt schieben, aber wir müssen unbedingt kehren. Ihr kommt nicht mehr durch. Der ganze Park ist zu, es ist alles überflutet. Und beim Zurückfahren schon war es wie zu Uganda, oder? Keine teerte Strasse mehr, sondern nur noch. Dann sind wir um den Park herumgefahren und haben dann kürzlich auf Facebook und WhatsApp Neuigkeiten gesehen. Und auf dieser Seite, wo wir gewesen wären, sind die Autos bis unter das Dach eingespült gewesen. Und wir wären aus dem Park gar nicht mehr rausgekommen. Eine ganze Woche. Und dann habe ich mich angefangen zu schämen. Ich habe gesagt, das habe ich so viel mit Gott erlebt. Ich habe am Anfang gebetet, danke Gott. Du hast dich noch nie erwiesen als der, der nicht vertrauenswürdig wäre. Und es passiert etwas, Gott, nicht nach meinem Willen. Und mein Gebet ist, Herr, wieso willst du mir das vermiesen? Und ich glaube, das ist wahrscheinlich der grösste Umdenkprozess im Leben von einem Menschen überhaupt. Die Art und Weise, was wir denken, was Gott über uns denkt. Da meine Frage an dich heute. Was denkst du, wie Gott über dich denkt? Und ist das vom Geist? Weil je nachdem, wie du denkst, dass Gott über dich denkt, wirst du dein Leben leben und dein Leben erleben. Gott ist für dich. Denk daran, wenn du betest und nichts passiert. Oder wenn du aktiv bist und sich der Erfolg nicht einstellt. Egal, was du erlebst, red mit Gott über das. Und du übe, mit ihm im Gespräch zu sein und von ihm dir sagen lassen, was dran ist. Vertraue ihm und dann entscheide. entscheiden, ob du warten und aushalten willst oder ob du etwas ändern willst, ob du dich zur Wehr setzen willst, ob du etwas aufhörst oder etwas weitermachst. Was ich erlebt habe, und ich bin nicht der Einzige, ist eine ganze Wolke von Zeugen, ist, dass Gott für einen ist, obwohl er dich jetzt etwas aussetzt. Egal, ob er dich hindert an etwas oder ob er dich überführt. Vielleicht ist das dein nächstes grosses Umdenkprojekt. Und was ich sagen kann, ist keine Dummheit. Ich habe erlebt, dass der Schlüssel ist für weise Entscheidungen im Spannungsfeld des Lebens in einer komplexen Welt. Vater im Himmel, danke, dass du nicht irgendwie eine so eine entfernte Idee bist. Manchmal kommt es einem so vor, aber wir können dich ja fragen und auch im Gespräch sein. Und ich bin überzeugt, es sind Leute da drin, die grundsätzliche Fragen haben. Fragen, die bewegen, Fragen, die Antworten brauchen, die vielleicht auch Konzepte, die nicht hilfreich sind. Sie tönen vielleicht fromm, aber sie sind nicht von dir. Und die ganze Disziplin, die man dann aufbringt, ist eigentlich nicht hilfreich. Weil es führt nicht zu dem, was du vorhast mit unserem Leben. Ich bitte dich, dass du redest in diesem Moment. Du sagst ja, wenn ihr mich anruft und mich fragt, dann werde ich nicht lange auf mich warten lassen. Ich werde antworten. Und ich bitte dich, dass wir das immer wieder neu einfach erleben können. Ich danke dir dafür im Namen Jesu. Amen.